Deutschlandfunk Sportgespräch.
Sportgespräch mit Maximilian Rieger. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es ist kurz vor Mitternacht am 18. April 2021, als eine Pressemitteilung den europäischen Fußball durchschüttelt. Der erste Satz damals: 12 führende europäische Fußballclubs verkünden heute gemeinsam, dass sie einen neuen Wettbewerb, die Super League, gründen, geleitet von den Gründungsvereinen. Das, was seit Jahren immer wieder als Gerüchte und Drohungen umhergeschwirrt ist, hatte auf einmal ganz reale Form angenommen. Eine praktisch geschlossene Liga der besten oder zumindest ruhmreichsten Clubs aus England, Italien und Spanien, finanziert durch 3,5 Milliarden Euro der US-Investmentbank JP Morgan Chase und unabhängig von der UEFA und den nationalen Ligen. Kurz, ein Frontalangriff auf das bestehende europäische Fußballsystem. Die nationalen Ligen, die Fans, selbst Regierungen, alle verbünden sich gegen die Super League und innerhalb von wenigen Tagen zerfällt diese neue Allianz. Nur Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin versuchen, die Idee weiter am Leben zu halten. Ein Jahr ist das jetzt her, ein guter Zeitpunkt, um darauf zu gucken, welche Folgen diese Gründung hatte, ob die Super League tatsächlich gescheitert ist oder ob ihre Idee nicht doch Eingang in das europäische Fußballsystem gefunden hat. Darüber möchte ich sprechen. Und zwar zum einen mit Christoph Peschek. Er ist Geschäftsführer Wirtschaft bei Rapid Wien, Vizemeister in Österreich und häufiger Gast damit auch in der UEFA Europa League zumindest. Hallo, Herr Peschek. Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Außerdem mit dabei ist Helen Breit. Sie ist Fanvertreterin, Vorsitzende des Fanbündnisses Unsere Kurve und saß auch in der DFL Taskforce Zukunft Profifußball. Hallo auch an Sie, Frau Breit.
Hallo.
Und als dritten Gast in der Runde begrüße ich Khaled Naher, Sportjournalist unter anderem für den Deutschlandfunk und die Sportschau. Und er hat sich im vergangenen Jahr intensiv mit dem europäischen Fußball beschäftigt. Hallo, Herr Naher.
Hallo zusammen.
Herr Naher, ich habe gerade eben schon so ein bisschen skizziert, was da im vergangenen Jahr passiert ist und dass Real Madrid, Barcelona und Juventus auch immer noch an dem Konstrukt festhalten. Juve-Präsident Andrea Agnelli hat auch gerade erst auf einem Podium der Financial Times gesagt, die ist nicht gescheitert. Mal so als Grundlage für dieses Gespräch. Wie steht es denn ganz aktuell um dieses Konstrukt?
Naja, vor allem ist das ein Rechtsstreit, der jetzt noch anhängig ist, ne? Also die drei übrig gebliebenen Super League-Clubs haben in Madrid vor einem Handelsgericht geklagt. Das hat ihnen auch Recht gegeben. Aber am Ende war halt noch nicht klar, was das jetzt für die Zukunft bedeutet. Und dieses Handelsgericht hat beim Europäischen Gerichtshof angefragt, ob die UEFA ihre Monopolstellung missbräuchlich verwendet. Wenn das jetzt bejaht werden würde, dann könnte ein Gericht zugunsten dieser Clubs entscheiden und dann würde sich die Frage vielleicht neu stellen. Grundsätzlich, wie ist es um die Super League bestellt? Drei Clubs sind übrig geblieben: Juventus, FC Barcelona und Real Madrid. Wir werden sehen, ob die noch einen zweiten Versuch auf die Kette bekommen. Ja.
Herr Peschek, was ist für Sie die bedeutendste Folge von der Super League, von dem damaligen Vorstoß und vielleicht auch von Ihrem Scheitern?
Naja, zunächst denke ich, dass man den Begriff Super League eigentlich tauschen müsste mit Money League. Denn unterm Strich zahlt sich jedenfalls mal aus, die Nebelschwaden des PR-Sprechs wegzugeben und auf die Interessenslage zu achten. Und dann wird man erkennen, dass es ja vorwiegend investorengeführte Clubs und oder hochverschuldete Clubs sind, die sich einfach dem sportlichen Wettbewerb entledigen wollen, um damit größtmögliche Planungssicherheit zu haben. Das verstehe ich grundsätzlich als Geschäftsführer, aber als Fußballfan eben nicht. Denn der Fußball lebt ja davon, dass der David gegen den Goliath genauso spielt und auch eine Chance hat. Und das ist eines der großen Probleme aus dieser Diskussion heraus, dass es ja immer mehr Diskussionen gibt in Richtung sozusagen Abkapselung, Absicherung einiger Clubs und damit genau dieser Charme des Fußballs auch verloren geht. Also insofern einer der großen Ergebnisse aus dem Druck, der ja über Jahre jetzt schon entstanden ist, ist sicherlich auch ein Stück Entfremdung zwischen Fans und dem Profifußball. Und da muss man gerade nach 2 Jahren der Pandemie, wo sich gesellschaftlich einiges verändert hat, vielleicht auch da und dort das Freizeitverhalten anders geworden ist, wir auch achten müssen, die Jugend für den Fußball zu begeistern, die entweder gar nicht begonnen hat oder aufgehört hat, dass wir diese nicht verlieren. Und je mehr es an künstlichen Konstrukten gibt, umso größer die Gefahr, dass sich Menschen vom Fußball abwenden. Insofern weniger künstliche Konstrukte, wieder mehr tatsächlich im Wettbewerb würde dem Fußball sicherlich gut tun.
War das aus Ihrer Sicht vielleicht im vergangenen Jahr ein ganz heilsamer Schock, dass man das tatsächlich mal einmal so wirklich direkt gesehen hat, worum es dann vielen Top-Vereinen geht?
Na, ich bin immer ein Freund davon, Mut zur Wahrheit. Also wenn man die Dinge dann einmal vor Augen geführt bekommt, kann man vielleicht auch die eine oder andere Argumentationskette besser verstehen. Man muss sie ja nicht teilen, aber man weiß wenigstens die Interessenslage da dahinter. Aber die Sorge, die ich schon habe, ist, es gibt ja nach wie vor Diskussionen immer wieder, was jetzt Angleichungen der TV-Erlöse und so weiter, wir unlängst erst verfolgt, einen Tweet, wo auch ein großer deutscher Fußballclubvertreter gemeint hat, es ist ein wichtiges Anliegen, dass die DFL Richtung der englischen Liga nicht zu sehr an Terrain verliert. Da denke ich mal, als österreichischer, der größte österreichische Club, der einer der Rekordteilnehmer der Europa League ist, naja, die Probleme hätte ich gern. Wir haben derzeit TV-Erlöse von 3 Millionen pro Jahr. Und da müssen wir intern streiten, wie wir das verteilen. Also insofern war es sicherlich ein Schock für viele, vor allem auch mittlere und kleinere Clubs in Europa. Aber die Debatten und die Entwicklungen, die sind da sicherlich noch nicht zu Ende. Da muss man sehr, sehr sorgsam sein. Und da halte ich es auch für wichtig, dass man einen Schulterschluss macht, um zu sagen, hey, wir reden eigentlich von der beliebtesten Sportart. Und wir müssen darauf achten, dass wir die Menschen mitnehmen auf unsere Reise. Und wie gesagt, daher halte ich so Kunstprodukte mit geschlossenen Ligen, wo die Nachvollziehbarkeit irgendwann ja auch verloren geht. Auch das ist ja mittlerweile ein Problem. Ich bin ein Freund der Conference League, dass es kein Missverständnis gibt. Aber wenn man irgendwann nicht mehr versteht, warum spielt jetzt der und der mit und der andere nicht mehr, dann hat man, glaube ich, schon auch ein Problem, dass die Fan-Communities nicht mehr mitkönnen. Und nennen ein Beispiel, erklären Sie heute jemandem am Stammtisch einmal, was die Nations League ist. Ehrlich gesagt, meine Erfahrung ist, es verstehen nicht viele.
Frau Breit, die Fans wurden jetzt gerade schon angesprochen. Was ist aus Ihrer Sicht die bedeutendste Folge von der Super League und dem Scheitern?
Die nüchterne Bilanz wäre, es gibt keine. Also keine im Sinne von einer positiven Veränderung. Das ist, finde ich, ziemlich bitter, aber trotzdem gehört es für mich zur Wahrheit. Also wir hatten schon immer diese Drohkulisse dieser Vereine oder Clubs eher, die da immer schon gewirkt haben auf dem europäischen Parkett. Wenn wir in Gesprächen waren mit den deutschen Verbänden und versucht haben, dafür zu engagieren und die Verbände dazu aufzurufen, sich stark zu positionieren für einen integren Wettbewerb, für Chancengleichheit, für eine gleichmäßigere Verteilung von Geldern etc., was wir eben alles so vertreten, auch auf der europäischen Ebene, dann hieß es immer, ja, das finden wir schon auch, aber wir müssen natürlich den ganzen Menschen, die für Clubs sprechen, die alle Regularien aufweichen wollen, natürlich auch was geben. Deswegen müssen wir immer Kompromisse schließen und wir können nie unsere Kernposition dort vertreten und das ist nichts Neues. Das war schon immer so eine Grundargumentation, warum man doch nicht am Schluss, sagen wir auch mal im Bereich Financial Fair Play, wo wir vielleicht auch noch später drüber sprechen werden, warum wir da eben nicht eine klare Linie hinkriegen oder auch bei der Champions League Reform oder generell der Reform der europäischen Clubwettbewerbe. Und dann tritt die Super League plötzlich auf den Plan und dann spielen sie alle auf als die Retter des Fußballs, des Kern des Fußballs, des Kulturguts und parallel wird fast eine Reform verabschiedet, in der plötzlich die sportliche Qualifikation außer Kraft gesetzt wird. Und darüber spricht keiner. Und ich habe den Eindruck gehabt, der Aufschrei war riesig, das Wir war sehr groß, da waren plötzlich alle mit dabei. Der Effekt davon ist aber nicht groß. Also und für mich ist es fast vergleichbar mit der Corona-Pandemie, in der wir in Deutschland zumindest eine krasse Debatte über Demut hatten, über Begrenzungen von Gehältern, über Rückbau, über wieder zurück zu den Fans, an die Basis. Und dann schauen wir, können wir jetzt da ungefähr die gleiche Bilanz ziehen. Es gibt natürlich Nuancen, die sich verändert haben, aber vielleicht hätten die sich auch einfach ohne so eine Pandemie verändert. Wir haben weiterhin höhere Gelder, die ausgegeben werden. Also gab es ja den DFL Finanzbericht zum Beispiel, also für mich läuft es auch sehr parallel. Das läuft ja nicht losgelöst voneinander, sondern das läuft auf verschiedenen Ebenen sehr parallel. Und ich kann im Moment keinen positiven Effekt erkennen. Wir haben, ich glaube, jetzt im Mai wird nochmal über Champions League Reform abgestimmt, wenn ich richtig informiert bin. Und dann bin ich gespannt, ob da was zurückgenommen wird. Ich kann es mir gerade nicht so stark vorstellen.
Jetzt war aber ja vor einem Jahr vielfach auch zu lesen, dass das Scheitern der Super League ein Erfolg auch der Fans gewesen sei. Ist es nicht dann tatsächlich nicht zumindest ein Momentum, wo man als Fangemeinschaft mitnehmen kann, okay, immerhin haben wir noch in dem Sinne Macht, dass wir so ein Konstrukt dann tatsächlich zu Fall bringen können? Oder ist es dann tatsächlich ein Sieg, der dann, wie Sie gerade gesagt haben, relativ schnell wieder verpufft ist?
zwei Aspekte dazu. Der eine ist, ich glaube, dafür muss man nach England gucken, weil dort ist der Widerstand sozusagen am überraschendsten gewesen für die Funktionäre. Für mich nicht, aber für die Funktionäre war das am überraschendsten, weil die gedacht haben, hey, wir können doch hier immer alles machen. Und alles, was auch gerade gesagt worden ist, was sozusagen das Glanzprodukt noch mehr in den Vordergrund rückt. Und da gibt es auch keine Kritik an Investoren und so, jetzt sehr pauschalisierend gesagt. Und ich glaube, da war die Überraschung sehr groß. Huch, da wollen Fans ja doch nicht den absoluten Ausverkauf des Fußballs. Und wie ich das so mitkriege, hat das auch an der einen oder anderen Stelle nochmal dazu geführt, dass da auch andere Gespräche dann gefolgt sind, auch über eine Form von Fanbeteiligung überhaupt wieder diskutiert worden ist, was längere Zeit auch bei einigen außer Kraft gesetzt war. Also ich glaube, das ist tatsächlich was, was auch in vor allem in England überraschend war, insofern, dass Funktionäre nicht damit gerechnet haben, dass es da überhaupt einen Widerstand gibt. Das ist das eine. Und jetzt habe ich meinen anderen Punkt aber, glaube ich, gerade vergessen. Ich komme bestimmt auf ihn zurück.
Dann sprechen wir aber über das, was Sie gerade eben auch schon kurz angerissen haben, nämlich die Champions League-Reform. Da hat die UEFA ja die Eckpfeiler jetzt schon mal bekannt gegeben. Erstens, es wird mehr Clubs geben, 36 statt wie im Moment 32. Es wird auch keine Vorrundengruppen mehr geben, sondern eine gemeinsame Tabelle, das sogenannte Schweizer Modell, wo die Begegnungen anhand einer Setzliste dann gelost werden. Da soll es dann auch mehr Vorrundenspiele geben. Da ist jetzt gerade noch in der Debatte, wie viele es denn werden. Ich glaube, im Moment waren 10 geplant, aber jetzt gibt es auch Berichte, dass es nur 8 Spiele pro Team werden in dieser Vorrunde. Und außerdem wird es ein Auffangnetz geben, auch das klang gerade eben schon an, für die Vereine, die die Champions League-Qualifikation in der nationalen Liga verpasst haben. Da dürfen die zwei Clubs mit dem höchsten UEFA-Koeffizienten, also die Clubs, die in den vergangenen Vorsaisons mit am besten abgeschnitten haben, dann womöglich doch an der Champions League teilnehmen. Die genauen Details, wie gesagt, noch in der Diskussion, aber das Grundkonzept steht soweit. Herr Nacher, inwieweit ist diese Reform auch eine Folge, beziehungsweise inwieweit sind in dieser Reform vielleicht auch einige Ideen der Super League integriert worden?
Ja, eine ganze Menge. Man muss das ja im Grunde historisch sehen, wie wir uns hierhin entwickelt haben. Also bei der Diskussion, das mit dem Koeffizienten ist ja wunderschön. Ich schlage mal vor, dass sich jemand von uns in eine Kneipe stellt irgendwo und versucht, einem Fan zu erklären, wie das funktioniert. Also das, da kann man schon mal eine halbe Stunde verplanen, glaube ich, bis das klar geworden ist, wie man sich über den Koeffizienten für die Champions League qualifiziert. Das ist ein Gedanke von Herrn Peschek, den man da aufgreifen kann, wieder ein Stück Planungssicherheit. Man möchte das sportliche Element so klein halten wie möglich und die unternehmerische Planungssicherheit, von der ein Unternehmen profitiert, erhöhen. Das geht mit diesem Koeffizienten, also ein Rettungsnetz in schwachen Saison, dass man dann doch mitspielt. Wenn man vermitteln, aber es waren auch früher andere Dinge, Blasphemie, Vizemeister waren undenkbar. Heute ist es normal, dass der Tabellenvierte mitspielt. Also dieses System des Koeffizienten ist jetzt da und kann ausgeweitet werden. Und das ist natürlich eine Idee der Super League, weil es eine fortwährende Qualifikation sichert. Es ist keine geschlossene Liga, aber es ist ein Schritt in diese Richtung. Und wenn einmal zwei Clubs auf diese Art und Weise sich qualifizieren, wer sagt denn, dass es ab 2027 nicht 4 oder 8 oder noch mehr Clubs sind? Das kann ja mal weitergehen. Ein weiterer Gedanke, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie viel Super League steckt da drin. Wir haben ja in all den Kompromissen, das ist ein Gedanke von Frau Breit, den ich aufnehmen möchte, Kompromisse sind ja immer das Stichwort dabei. Es gibt so viele Beteiligte an diesen Verhandlungen und es gibt große Ligen und kleine Ligen und große Clubs und kleine Clubs, die alle verschiedene Interessen haben. Aber am Ende landet doch alles immer so im Ziel, wie es die Großen größtenteils haben wollen. Und das ist ja ein Problem. Wir haben jetzt die Situation, dass es 4 Ligen sind, die jeweils 4 Plätze sicher haben. Die Champions League ist ja bis auf wenige Ausnahmen, mal Benfica Lissabon, Paris Saint-Germain natürlich, ist ja eigentlich ein 4-Nationen-Turnier und kein Europapokal mehr. Das muss man ja mal fragen, was sich da abspielt. Und das ist ja eine Folge dessen. Den Großen wird es auch in den Gruppen immer leichter gemacht, dass sie Setzlisten haben, dass sie leichte Gegner haben. Wenn eine Champions-League-Gruppe ausgelost ist, dann ist es kein sonderlich spannendes Tippspiel, festzulegen, wer Erster, Zweiter, Dritter, Vierter wird. Das ist eigentlich klar. Und selbst im Achtelfinale gibt es Spiele, die 5-0 ausgehen. Das ist für die meisten Leute schlicht und ergreifend langweilig. Und das ist ja auch ein Grund für die Reform. Wir wagen uns nicht an die Ursache des Problems, die Geldverteilung. Wir bekämpfen das Symptom. Was machen wir? Wir überlegen uns einen neuen Modus. Wir erzählen die gleiche Geschichte, die zum gleichen Ergebnis führen wird, anders. Und das ist der Grundsatz dieser Reform meines Erachtens. Das ist ja im Grunde das Gleiche, wenn wir in Deutschland in der Bundesliga über Playoffs diskutieren. Keiner sagt, dass bis ins Jahr 3034 Spieltage gesetzt sind. Da stimme ich zu. Und Playoffs sind nicht unbedingt per se eine schlechte Idee. Aber der Grund, warum ich das kritisiere, weil wir wie gesagt, nicht die Ursache, sondern das Symptom angehen.
Herr Peschek, Frage an Sie. Warum schaffen es die Clubs der europäischen Mittelklasse, sage ich jetzt einfach mal, es nicht, sich gegen die großen Vereine, die reichsten Vereine bei solchen Diskussionen so durchzusetzen, dass es tatsächlich irgendwann mal eine Entwicklung gibt, die vielleicht nicht den Weg beschreitet, den Herr Naha gerade skizziert hat, sondern eben vielleicht wieder einen zurück zu mehr sportlicher Fairness?
Es wurde ja häufig jetzt schon das Wort Kompromiss angesprochen und auch das ist ja letztlich ein Ergebnis davon. Man hat mit der Conference League und der Erhöhung der Teilnehmer wie auch der Europa League auf der einen Seite für kleine und mittlere Clubs bzw. Länder gesagt, schaut, jetzt können mehr daran teilnehmen und auf der anderen Seite natürlich ein Stück mehr die Tür zugeschlagen zur Champions League. So, jetzt könnte man sagen, auf der einen Seite ein typischer Kompromiss, aber ich möchte kurz noch etwas aufgreifen aus dieser Diskussion. Ich habe letzte Woche gesehen, Eintracht Frankfurt gegen Barcelona. Und mir hat das Spiel mehr begeistert als die gefühlt 500. Auflage von Barcelona gegen Juventus Turin. Und diese auch Mischung, dass nicht immer dieselben gegen dieselben spielen, wäre ja etwas, was der Fußballfan meines Erachtens auch, also das ist natürlich immer schwer zu pauschalisieren, aber zumindest ich, der auch seit Kindesalter ein Fußballfan ist, weil sie entweder eh schon einen zu erwartenden Ausgang haben. Das ist auch teilweise eben das Problem in den nationalen Ligen, dass eben jene, die diese Planungssicherheit haben und die auch wissen, dass sie zig Millionen über die Champions League verdienen, damit eine ganz eine andere Planungssicherheit und Perspektive haben als jene, die dann noch rumwackeln. Ja? Und führt eben dazu, dass in manchen Ländern man nach 5 Runden ja schon weiß, wer Meister wird. Und ich glaube, auch das ist zunehmend ein Problem. Ich kann ein Lied davon singen in Österreich. Jetzt bisschen überspitzt formuliert, Rapid wurde gegründet, um Fußball zu spielen, Red Bull Salzburg, um eine Dose zu bewerben. So, das heißt, uns unterscheidet natürlich schon mal in der fußballerischen Weltanschauung einiges. Was ich aber akzeptieren und auch respektieren muss, ist, dass sie ihren Job mittlerweile sehr, sehr professionell machen. Aber mir ist in ganz Europa keine Liga bekannt, wo zwischen ersten und zweiten wirtschaftlich der Unterschied in Relation so riesig ist wie in Österreich. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, der Red Bull Fußballkonzern hat in Österreich einen Umsatz von rund 140 Millionen, Rapid von 40 Millionen. Jetzt sind wir österreichische Rekordmeister und wir sehnen uns alle nach einem Titel. Aber jetzt realistisch betrachtet, wenn Salzburg nicht einen dramatischen Fehler macht oder mehrere in Wahrheit, dann wird es sehr, sehr schwierig, die nächsten Jahre einen Meistertitel zu schaffen. Wie gesagt, wir arbeiten hart dafür, aber in Wahrheit hat jetzt Salzburg auch über die Teilnahme der Champions League und mit dem Red Bull-Konzern im Hintergrund eine derartige Stärke, finanziell an Potenz und Planungssicherheit, dass es sehr, sehr schwierig wird. Und ich glaube, das ist eben, wie zuvor angesprochen worden ist, eines der Ursachen unserer Problemlage, dass eine gewisse Fadesse, eine gewisse Langeweile in den nationalen Ligen entsteht, weil man immer schon weiß, wer der Erste wird. Jetzt ist Deutschland nur spannend, weil du in den anderen mindestens über die Champions League-Startplätze vielleicht auch noch einen Kampf hast. Und einen spannenden Wettbewerb. Aber diese Titelgeschichte, wenn 9 Jahre, 10 Jahre immer derselbe der Meister wird, das ist, glaube ich, schon zunehmend auch ein Problem und wird ja dann wieder abgebildet über die derzeitigen Reformen, wo man eben jene, die ganz oben stehen, eigentlich noch mehr Planungssicherheit gibt.
Herr Naha?
Ich glaube, man muss da so ein paar Sachen auch ansprechen, was diese Geldunterschiede angeht, mit Blick auf Europa und auch auf Deutschland. Ne? Also wenn wir mal darüber sprechen, wir kritisieren oft, dass das Geld in der DFL zu ungleich verteilt wird. Das ist ja eine alte Diskussion in Deutschland. Die Bayern kriegen dieses Jahr, ich glaube, so um die 85 Millionen Euro und Arminia Bielefeld am anderen Ende, wenn wir jetzt mal Bielefeld nehmen, so um die 35 Millionen Euro. Das ist ein großer Unterschied, der schon ein Problem ist. Aber das wahre Problem ist ja eigentlich, dass die UEFA nochmal einen 3-stelligen Millionenbetrag bei den Bayern oben drauf haut, von dem Bielefeld auch nichts sieht. So, dann ist der Unterschied schon bei ungefähr 200 zu 35. Und dann haben wir noch nicht über Eintrittskarten, Trikots, über Sponsoren gesprochen. Und das passiert in dieser Größenordnung jedes Jahr. Diese Schere ist so groß. Wir müssten eigentlich, wenn wir diesem Problem beikommen wollen, wirklich die künftigen Einnahmen radikal umdrehen, was nicht passieren wird. Also mir ist klar, dass es völlig illusorisch ist, dass das passiert. Aber das wäre eigentlich die einzige Maßnahme. Und ich frage mich, wie man jemals wieder diese Schere kleiner kriegen will. Also ich sehe da überhaupt gar keinen Ansatz mehr. Und dieses UEFA-Geld, das macht in so vielen Ländern so vieles ungleich. Man kann sich ja fast in jedem europäischen Land eins aussuchen. In Serbien ist Roter Stern Belgrad immer Meister. In Italien ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber war es lange Juventus. In Belarus zum Beispiel, da hat Bate Borisov über Jahre immer die Meisterschaft eingefahren, weil allein diese paar Millionen aus der Europa League dort alles aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Und eine stärkere Beteiligung an dieser Wertschöpfung des Fußballs in Europa für die unteren Bereiche der nationalen Ligen, das wäre ja ein erster Ansatz für eine Lösung. Aber da ist halt auch wenig Bereitschaft da. Und wenn wir jetzt sehen, dass der neue TV-Vertrag der UEFA ab 2024 15 Milliarden Euro bringen soll, das ist 40% mehr als bisher, können wir uns auch ausmalen, wo das Geld wieder hingeht und was das für Folgen in den nationalen Ligen hat. Also die nationalen Ligen sind ja seit jeher die Leidtragenden von diesen Wettbewerben, weil die immer langweiliger werden und so auch im Wettbewerb um neues TV-Geld immer hinten anstehen werden.
Frau Breit?
Ja, ich würde da gerne nochmal ergänzen, was ich vorhin angesprochen habe mit diesen vermeintlichen Kompromissen, die uns immer wieder verkauft werden als Kompromisse. Also da können wir auch genau an diese Gelddiskussion anschließen. Dann wird einem gesagt, mal die Conference League, man hat die Erweiterung, also mehr Spiele, mehr Clubs in den Wettbewerben, damit eben andere nationale Ligen auch mehr teilnehmen können, zum Beispiel in den UEFA-Wettbewerben. Gleichzeitig habe ich einen Solidartopf, der ein Witz ist, in der Geldverteilung für die Ligen und Clubs, die eben nicht qualifiziert sind für die europäischen Wettbewerbe. Wenn ich wirklich was verändern wollen würde, dann würde ich diesen Solidartopf ändern. Wir fordern, dass der bis zu 50% ausmacht am Schluss. Das heißt, die Hälfte kriegen die, die qualifiziert sind und mitmachen, und die Hälfte kriegen alle anderen. Weil dann komme ich eben sukzessive vielleicht auch wieder in eine Richtung von Chancengleichheit im Sinne von professionell arbeiten, wirtschaftlich vernünftig mit dem Geld umgehen, Glück haben und sportlich gute Leistungen vollbringen. Und dann habe ich vielleicht zumindest mal wieder die Chance, auch im europäischen Wettbewerb mitmachen zu können und nicht nur Statist zu sein, wenn ich schon mitmache, sondern dann auch noch eine Rolle spielen zu können. Also was ich damit sagen will, es gibt Möglichkeiten, aber sie werden überhaupt nicht meines Erachtens von den Funktionären, von die dafür verantwortlich sind, diskutiert. Sonst wird immer gesagt, nee, das ist ja eine Utopie, das ist ja Fußballromantik, das müssen wir alles abtun, wir schaffen noch einen neuen Wettbewerb. Und dann würde ich sagen, da geht es eben tatsächlich auch, und da unterscheidet man sich nicht zur Super League, da geht es um Geld und es geht um Macht und es geht darum, seine eigene Position zu manifestieren und eben nicht solidarisch zu denken. Und ich glaube, wenn der Fußball wieder näher an die Gesellschaft, an die Menschen, an die Basis zurückrücken wollen würde, dann sollte er anfangen, vernünftiges Verständnis von Solidarität zu entwickeln, das Wort nicht so inflationär zu benutzen und wirklich da anzusetzen und Maßnahmen zu etablieren. Und das wäre ein Effekt, vielleicht auch noch mal kurz auf die Frage, wo ich meinen zweiten Aspekt vergessen hatte, das wäre ein Effekt oder ein Erfolg von dem Scheitern der Super League, und das sehe ich nicht. Also wir können jetzt versuchen, noch mal mehr zu verhindern, können wir uns freuen, dass wir keine 10 Spiele, sondern 8 haben. Wir können uns total freuen, dass wir vielleicht am Schluss 7% in einem Solidartopf haben anstatt 4. Aber das ist ja kein großer Wurf. Und damit erreichen wir substanziell keine Veränderung. Und das ist, glaube ich, eine Situation, wo man immer deutlicher werden muss und auch die UEFA sich immer mehr positioniert in Richtung Manifestieren von Macht und von Geld von Einzelnen und dieser Position.
Herr Peschek, hat die europäische Mittelklasse vor einem Jahr, als einige der großen Vereine ja wirklich angenockt waren im öffentlichen Bewusstsein und ja teilweise auch nicht in den Gremien saßen, zum Beispiel nicht in der ECA, in der European Club Association, da vielleicht eine Chance verpasst, da genau in diesen Moment reinzustoßen und zu sagen, jetzt machen wir den Fußball in Europa wieder fairer, eben mit den Modellen, die jetzt gerade schon angesprochen wurden, also an der Geldverteilung, an der Wurzel des Problems wirklich etwas zu tun?
Das ist eine gute Frage, weil auf der einen Seite natürlich anzuerkennen ist, dass die großen Brands ja einen wesentlichen Beitrag auch zu diesen Vermarktungserlösen beitragen. So realistisch muss man sein. Ich meine, für mich gibt es keinen größeren Verein als Rapid Wien. Aber ob wir deshalb europaweit die Milliarden generieren würden, ja, ich würde es hoffen. Ja. Aber ob es dann so ist, ist natürlich ein zweites Blatt Papier. Das heißt, auf der einen Seite schon auch anzuerkennen, dass natürlich Brands auch mit ihrer Werthaltigkeit einen entsprechenden Beitrag leisten, aber gleichzeitig ist eben der wesentliche Aspekt der sportliche Wettkampf. Und wenn der zunehmend verloren geht und es eben diese Abkapselung gibt, hat das ja Folgewirkungen, die ja wir, ich glaube in Deutschland vernehme ich zumindest in der öffentlichen Diskussion, einen ähnlich problematischen Trend dann auch spüren. Es wird dann immer gerufen, du musst sportlich erfolgreich sein, nona, als Sportverein und Sportclub. Aber die Frage ist ja, wie kommst du dorthin? Und dann heißt, naja, die Schere geht mir auf, man braucht externe Finanzierungsquellen. Und dann wird traumatisiert der Investor und dabei außer Acht gelassen, es ist ja kein Spender. Er nennt sich ja Investor, weil er Geld investiert, um letztlich mehr rauszubekommen, als er erhalten hat. So, und wenn der kurzfristige sportliche Erfolg den Preis hat, dass du deine Eigenständigkeit, deine Werte aufgibst, dann wäre mir der Preis zu hoch. Ich erlebe aber in allen möglichen Diskussionsformaten schon einen Trend zu sagen, naja, da müssen wir uns öffnen, da müssen wir modern denken, bla bla. Ich glaube nicht, dass es modern ist, seine Eigenständigkeit und Identität aufzugeben. Ich glaube eher, dass es ein wichtiger Aspekt ist, gerade in einer Entwicklung in Europa, auch jetzt mit Globalisierung und sonstigen Themen. Ich darf kurz verweisen auf Oskar Negt, einen von mir sehr geschätzten Soziologen aus Hannover, der mal von der Entwurzelung der Gesellschaft gesprochen hat. Und ich glaube, gerade der Fußball hat noch die Chance, ein wesentlicher Baum der Verwurzelung zu sein, der auch Gemeinschaftssinn schafft, der Solidarität schafft, der auch eine Gesellschaft miteinander verbindet und vielen Menschen sozusagen identitätsstiftend agiert. Und all das darf nicht verloren gehen am Altar des kurzfristigen sportlichen Erfolgs. Also insofern, diese Debatten über die Abkapselung hat eine Folgewirkung auf möglicherweise die nächsten Jahre des Fußballs, wo wir sehr, sehr achten müssen, dass es nicht zunehmend zu einer Amerikanisierung wird, weil ich glaube, das wäre der absolut falsche Weg.
Aber jetzt mal ehrlich, die großen Clubs, denen sind doch diese Aspekte egal. Oder bin ich jetzt zu kulturpessimistisch, Herr Peschek?
Kann gut sein. Ich glaube nur, dass sie auf Dauer auch ein Problem bekommen werden. Also wenn deine Vereinsfarben wechseln wie die Unterhosen, dann glaube ich, geht auch ein Stück Identität zunehmend verloren. Und diese Diskussion da, ja, und Fans werden mehr Fans von Spielern, weniger von Vereinen, die erlebe ich jetzt bei uns nicht, weil zu Rapid kommen im Regelfall jene, die wir dann selber zu Stars machen, aber im internationalen Paket mag das schon sein, ist ja aber meiner Meinung nach letztlich auch ein Ergebnis daraus, dass eben Vereine mitunter diesen identitätsstiftenden Charakter verlieren. Daher kurzfristig für die Rendite Einzelner mag schon stimmen, dieser Weg. Ich glaube, nur mittel- bis langfristig ist das definitiv der falsche Weg für den Fußball. Und wie gesagt, ich habe die große Sorge der Entfremdung, dass die Fans nicht mehr mitgehen oder wir Fans verlieren und damit dann letztlich unser Fundament. Also kurzfristig ist das eine, aber die mittel- bis langfristige Perspektive erwarte ich schon auch von Fußballverantwortlichen, die ein Herz für ihren Verein haben, die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Auch mal selber Clubs wechselt ständig und vielleicht gar nicht diese emotionale Verbundenheit, dieses Geschäft. Jetzt zum Beispiel für mich und Rapid ist es halt schon auch ein Stück Liebesbeziehung, wie es viele Fans zu ihren Vereinen auch haben.
Herr Nahe?
Ja, ich glaube, wir sprechen gerade einen wichtigen Aspekt an, also sowohl Frau Breit als auch Herr Peschek mit der Beziehung zu den Fans. Und Herr Peschek ließ gerade das Stichwort fallen, mehr Fans von Spielern zu sein als von Mannschaften. Das ist ja ein Teil dieser berühmt-berüchtigten Studie der ECA, Fan of the Future, die ja im Grunde eine ganz traurige Vorstellung zeichnet, ne? Dass der Fan aus der Nachbarschaft eines Stadions nicht mehr wichtig ist, sondern der Fan am Fernseher oder am Handy von Malaysia bis USA das vorrangige Publikum ist. Und wenn wir darüber nachdenken, sehen wir auch diese Inflation von Spielen, die ja kommt durch die Vergrößerung der Champions League, die führt ja dazu, dass man gar keinen abgeschlossenen Wettbewerb mehr verfolgen soll. Also früher haben wir vielleicht alle Bundesligaspiele irgendwie noch so im Kopf mitgeschnitten, so ein bisschen. Das ist ja heute gar nicht mehr der Fall. Und wenn es noch mehr Champions League-Spiele gibt, dann wird ja keiner von uns sagen, ich gucke mir jetzt alle Spiele, alle Tore immer an und so weiter. Das ist auch gar nicht mehr der Zweck. Da wird der Fußball im Grunde zu einer Produktionsstätte für TikTok-Videos herabgewertet, indem man sagt, ja, hier hast du Ronaldo, da hast du Messi und da hast du jemanden in Belgrad oder Piräus, der gegen den Pfosten läuft. Dann hast du die drei wichtigsten Videos bei TikTok vom Spieltag gesehen und das ist dann der Fußball. Das ist ja unglaublich traurig, dieser Gedanke. Und es ist aber halt vielleicht tatsächlich so, dass in den absoluten Spitzenclubs der Fokus darauf liegt. Nicht bei allen, ich würde es jetzt nicht jedem Club unterstellen, aber in Europa ist es bei einigen bestimmt der Fall.
Frau Breit, Sie sind ja in Faninitiativen dann auch organisiert, um auch gegen solche Entwicklungen dann ja auch anzugehen. Und Sie haben ja jetzt auch eine europäische Bürgerinitiative gestartet, um so etwas wie die Super League in Zukunft zu verhindern, eben dann auch Druck auf europäischer Ebene, auf Ebene der EU auszuüben. Was genau fordern Sie da?
Also erstmal, ich wusste gar nicht, dass man sowas machen kann, bevor ich wir uns da gemeinschaftlich mit auseinandergesetzt haben. Aber es ist was ziemlich Cooles. Also man kann auf europäischer Ebene Bürgerinitiativen ins Leben rufen, wir müssen 1 Million Unterschriften sammeln innerhalb der EU, innerhalb von einem Jahr, was ich bei Fußballfans durchaus als machbar ansehe, sonst hätten wir das nicht gemacht. Und dann kann man damit die EU-Kommission auffordern, Richtlinien zu erlassen oder einen Gesetzentwurf voranzutreiben. Unser Ziel ist, dass auf europäischer Ebene der Fußballvereine, aber generell auch der Sport geschützt werden durch die Politik. Weil ich finde, das ist ein Learning der letzten Jahre, dass es nicht ohne die Politik geht und ohne eine Rahmung, ohne Regularien, die auch Grenzen setzen, werden wir die Gier Einzelner, anders kann man es nicht nennen, und Investoren gebaren, nicht in den Griff kriegen. Und ich glaube, wichtig ist es da auch zu sagen, dass mein Eindruck nicht ist, dass sich da alle Fußballverbände national auch dagegen wehren, sondern es eher auch begrüßen und es auch gut finden, weil alle, die da eine vernünftige Perspektive auf den Fußball haben, wollen ihn langfristig erhalten mit all den Facetten, die jetzt schon so vielfältig angesprochen worden sind, mit dem Mehrwert, dem gesellschaftlichen Mehrwert auch, und es eben nicht rein ein Produkt, das irgendwo verkauft wird auf dem Markt und dann aber vielleicht auch wieder vom Markt verschwindet. Also so deswegen im Groben geht es darum, den Fußball, den Sport aber auch zu schützen, ihn als Kulturgut auch sozusagen anzuerkennen und ihn deswegen aber auch von außen über die Politik zu reglementieren und zu regulieren, weil der Fußball das von innen ganz offensichtlich nicht schafft und es ihm nicht gelingt. Das ist die Kurzform, man kann das nachlesen, die Initiative heißt Win It on the Pitch und kann man sowohl bei uns als auch auf der Website dort nachlesen und Football Supporters Europe als europäische Fanorganisation koordiniert sozusagen die ganze Initiative und wir sammeln da jetzt etliche Unterschriften und hoffen dann damit in einem Jahr vielleicht uns nochmal treffen zu können und sagen zu können, uns ist es gelungen und wir müssen jetzt gucken, was die Politik draus macht. Ich hatte auch tatsächlich Gespräche nach dem Sportreport der EU, der ja wirklich sehr positiv jetzt aus einer Fußballperspektive auch also aus der Fanperspektive ausgefallen ist, auch erfreulicherweise gemerkt, dass auch Abgeordnete auf EU-Ebene da ein hohes Interesse dran haben, zu schauen, was sie dafür leisten können, den Fußball als Sport auch zu schützen. Wir sprechen jetzt immer über den Profifußball. Es gibt aber auch eine Schnittstelle in den Amateurbereich. Es gibt aktive Sportlerinnen und Sportler, die von unten nach oben kommen. Also es ist ja nicht nur eine losgelöste Geschichte, die irgendwo auf einer Produktebene stattfindet, sondern wir haben Fans einerseits, wir haben die interessierte Öffentlichkeit in Deutschland auf jeden Fall Fußball noch als Volkssport und wir haben aber auch den aktiven Sport Fußball. Und ich glaube, das muss man zusammendenken und es profitiert ja gegenseitig voneinander. Und deswegen freut es mich, dass ich sowohl als auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene in Deutschland sehe, dass Politikerinnen und Politiker auch diesen Wert erkennen und da auch Angebote machen, zu schauen, wie man eben das auch aus einer politischen Richtung heraus besser schützen kann.
Aber das, was Sie da schützen wollen, ist ja in dem Sinne auch das System der Verbände, also die UEFA, dann auch wiederum als Monopolist. Und auch das war ja in der Vergangenheit nicht unbedingt immer so ganz fanfreundlich. Also ist das nicht dann auch wieder ein Zwiespalt, dass Sie eigentlich ein System schützen mit so einer oder schützen wollen mit so einer Initiative, was ja in sich auch schon problematisch sein kann?
Na, ich kann halt versuchen, sozusagen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Auswüchse A begrenzt werden. Also ich glaube, so realistisch müssen wir sein, dass wir als Fans auch ganz oft gegen die schlimmsten Auswüchse kämpfen und nicht den Fußball neu erfinden können. Also natürlich habe ich Utopien dazu, wie ich mir ein Fußballsystem vorstellen würde, aber ich bin auch Realistin genug, dass das halt Utopien sind. Und da muss man sich da irgendwo treffen, wo es zwischen Realismus und Idealismus ist. Und ich glaube, das versuchen wir als unsere Kurve regelmäßig zu tun. Und wir können aber einen klaren Rahmen setzen, wo wir dann vielleicht auch endlich unsere Nationalverbände zum Beispiel dazu bringen können, zu sagen, die sagen im Moment, ja, wir müssen hier den Kompromiss eingehen auf europäischer Ebene, deswegen können wir nicht radikal gegen die Champions League-Reformen stimmen, um es mal praktisch zu machen. Weil wir haben auch mit kleineren Nationen und Clubs gesprochen und wir können dann für die müssen wir das so abstimmen und für die größeren müssen wir so abstimmen und wir müssen ja auch noch absichern, dass wir auch noch Teil des Systems bleiben und mit dem FC Bayern München erfolgreich sind, jetzt sehr plakativ gesagt. Und wenn wir aber Regularien haben, dass zum Beispiel Investoreneinflüsse begrenzt werden und zwar nicht aus dem Fußball heraus, sondern über die Politik. Nehmen wir das mal an, dass es gelingen kann, da eine Regularien zu finden für die EU. Dann haben wir eine ganz andere Ausgangssituation, weil ich dann nicht mehr so akkufieren muss an diese vermeintlich großen Clubs, die aber immer mit fremdem Geld und Kapital dort spielen. Und dann kann ich nicht das System zurückdrehen, aber ich kann es sozusagen nochmal da regulieren, wo der Fußball es selbst nicht schafft. Oder nehmen wir die Regeln zur finanziellen Nachhaltigkeit, die jetzt das Financial Fair Play abgelöst haben und aus meiner Sicht war das Financial Fair Play an sich eine sehr wichtige und gute Regel, aber es wurde halt auch nicht konsequent umgesetzt, dann taugen die Regeln auch nicht so viel und vor allem nicht sanktioniert. Und da eben immer also in die Lücken sozusagen einzugreifen und die zu schließen über die politische Ebene. Ich glaube, so könnte man es verkürzt sagen. Wir haben da jetzt aber auch keinen Gesetzentwurf ausgearbeitet, sondern ein relativ langer Prozess. Jetzt müssen wir erstmal ganz viele Menschen finden, die sich dafür aussprechen. Und dann wäre das ein langer Prozess, glaube ich, da eine solide und handfeste Regelung zu finden, die dann auch nicht das System stützt, wie es in den negativen Auswirkungen, sondern es positiv begrenzt.
Herr Peschek, zum Abschluss, braucht es tatsächlich von Seiten der Politik so eine Reglementierung von Seiten der EU, um das europäische Fußballsystem insgesamt wieder ausgeglichener und fairer zu gestalten?
Puh, gute Frage. Müsste man noch zu Ende denken. Aber das, was es sicher braucht, ist eine sehr umfassende und tiefgreifende Diskussion, die nicht nur an der Oberfläche kratzt, sondern sagt, wohin soll sich der Fußball entwickeln? Und insofern halte ich Initiativen, die dazu führen, diese Diskussion zu führen, einmal für sehr, sehr wichtig. Denn in Wahrheit ist ja 50 und 1, zumindest 50 und 1, wäre ja überhaupt für 75 plus 1, aber ja ein Erfolgsmodell. Ja, denn was ja auch oft verloren geht in der Diskussion ist, jetzt neben dem identitätsstiftenden Faktor der Clubs ja auch eine massive Wettbewerbsbenachteiligung, nicht nur weil der Investor Geld zur Verfügung stellt ohne Ende, sondern möglicherweise auch Risiken abdeckt. Ich nenne Ihnen abschließend noch ein Beispiel. Wenn ein Club eine budgetäre Unterdeckung hat von 10, 20, 30 Millionen, bei einem Umsatz vielleicht von, weiß nicht, 50, 60, und du weißt, der Investor, der irgendein Milliardär ist, steht möglicherweise eh parat und hilft dir aus, wenn du es brauchst, ist es eine andere Situation als wie bei einem Mitgliederverein, wo ich Geschäftsführer sein darf, aber kein Milliardär bin und dann eben nicht auf dieses Geld im Worst Case zurückgreifen könnte. Das heißt auch da die Risikobereitschaft, in den Kader zu investieren, beziehungsweise damit auch wiederum den sportlichen Wettbewerbsfaktor, sollte man auch nicht außer Acht lassen. Also da gibt es so eine Reihe an Themen, wo, wie gesagt, die Überschrift muss sein, wir müssen grundsätzlich, aber gerade auch nach der Pandemie von 2 Jahren, so extrem aufpassen, dass wir uns nicht entfremden von den Fans, dass wir das Fundament als Profifußball nicht verlieren, dass sich Diskussionen in Wahrheit über eine Ausweitung von 50 und 1, und es ist ja schade, dass diese Super League-Diskussion, die ja dann auch in England geführt worden ist, zumindest in meiner Wahrnehmung ein bisschen abrupt beendet worden ist, dass man das eigentlich fortsetzen müsste, und diese Initiative europaweit hätte jede Unterstützung von mir.
Es gibt also noch eine ganze Menge Baustellen im europäischen Fußball, ein Jahr nachdem die Super League gescheitert ist. Wir haben über ein paar der Punkte gesprochen, und zwar mit Christoph Peschek, Geschäftsführer Wirtschaft bei Rapid Wien, mit Helen Breit, Fanvertreterin von Unsere Kurve, und mit dem Sportjournalisten Khaled Nahar. An Sie drei vielen Dank, dass Sie so engagiert mitdiskutiert haben, und an Sie zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Sie können dieses Sportgespräch auch jederzeit nochmal in der DLF Audiothek nachhören. Mein Name ist Maximilian Rieger. Schön, dass Sie mit dabei waren.